4 Tage und es musste funktionieren. Und ja, also gut, also ich habe jetzt in dem Bereich speziell auch Erfahrung, deswegen war das für mich jetzt so Platine, Bauteile, löt. Ohne groß irgendwie mir da was aufzumalen oder so. Das ging dann aus dem Kopf. Aber ja, ob grundsätzlich ein E-Techniker das jetzt aus dem FF können muss, weiß ich nicht.
Okay, dann vielen Dank euch beiden für das Interview.
Sehr schön, wunderbar. Ich höre mich selber, check Sound, genau. Ich sitze hier im Art and Beauty in der Lounge auf einem bequemen Teppichsofa auf dem Boden, weil der Rest ist voll. Die Stimmung ist, soweit ich weiß, für einen zweiten Tag relativ rege, wenn auch leicht alkoholisch. Und vor mir sitzt gewissermaßen das Mysterium in Person und ist eben durch die Gegend gerannt und hat Leute interviewt. Wen hast du so interviewt? Wen hast du so interviewt?
Ich habe noch niemanden interviewt, weil ich eben einige Probleme mit dem Aufnahmegerät beheben musste in der Nacht- und Nebel-Aktion. Interviews hat HC vorher ein paar gemacht und DJ Spock.
Ja, ja. Wen hat denn der DJ Spock unter anderem interviewt?
So eine weißhaarige Dame, die da eben an dem Tisch stand, wo ich nicht weiß, wie sie heißt.
Gut, der Faden ist so.
Das weiß ich nicht. Wen er noch interviewt hat, weiß ich nicht, weil das Problem war, dass die Dinger da drauf nicht so angekommen sind, wie sie sollten.
Das ist unter anderem schade, weil er hat mich interviewt. Gut, dann kann ich dich ja interviewen. Ich habe gewissermaßen eine Frage, Q. Du bist jetzt hier auf den 26. C3. Ich habe auch schon Leute getroffen, die sind tatsächlich noch nicht geboren gewesen, als die Zahl geeinst wurde. Und ja, das wievielte Mal ist das jetzt für dich?
Das ist für mich jetzt das erste Mal hier, ja.
Das heißt, du kannst uns gewissermaßen unverfälschte Impressionen geben. Was hat dich denn so am allermeisten hier beeindruckt?
Was hat mich beeindruckt? Offenheit hier, finde ich, ist sehr stark vorhanden. Also, wenn man irgendwas hinkriegen muss und irgendwo gerade ein Problem hat und man dreht sich nach links, man dreht sich nach rechts oder man schaut mal etwas weiter, man findet irgendeinen, der was weiß oder der einem hilft oder auch andersrum. Habe ich den Fall jetzt auch schon gehabt.
Was machst du hier hauptsächlich auf dem Kongress?
Was ich hier hauptsächlich auf dem Kongress mache, ist definitiv den Kongress besuchen. Ich hatte dieses Mal keinen Bock auf irgendwelche Event-Orga. Das hatte ich auf den letzten 4 Veranstaltungen, an denen ich in irgendeiner Form beteiligt war. Und dieses Mal habe ich mir gesagt, nein, diesmal nix.
Das heißt, du hast einen relativ guten Überblick über die ganze Veranstaltung. Was ist hier für dich so das Wichtigste, was man sich hätte angucken müssen, so bis jetzt, wenn man denn hierher gekommen ist?
Hier?
Oh. Was darf man auf gar keinen Fall verpassen?
Also ich finde, wenn man das erste Mal hier ist, dann ist man natürlich vom Hackcenter da unten ziemlich beeindruckt, weil einfach, mega groß. So ganz viele Leute, ganz viel,
Hast du da irgendwelche Projekte, die dir noch so im Kopf geblieben sind, die du da gesehen hast, irgendwelche Aktionen?
Zum einen die Konsolenhacker, die fand ich ganz interessant. Dann war da noch ein Roboterprojekt, das aber jetzt wieder weg ist. Ich überlege gerade, ob mir noch irgendein Projekt jetzt spontan einfällt, was da unten noch ist.
Fällt dir irgendwas auf, was dich hier überrascht hat? Etwas, womit du vorher nicht gerechnet hast, dass das so sein würde? Außer vielleicht der Offenheit jetzt gerade. Irgendetwas, ja genau, was dich verblüfft hätte?
Das, womit ich jetzt nicht gerechnet habe, was mich verblüfft hätte. Jetzt muss ich kurz überlegen. Die Frage gerade eben von dir.
Naja, man geht ja mit so gewissen Vorstellungen auf so ein Event. Gibt es irgendetwas, was deinen Vorstellungen überhaupt nicht entspricht?
Das Gebäude, das habe ich mir nicht so, Kongressgebäudemäßig eben vorgestellt. Denn das Gebäude, wenn man das jetzt mal so ohne die ganzen Verzierungen und die ganze Deko hier betrachtet, dann ist es, finde ich, schon so ziemlich richtig spießig kongressmäßig, so wie man sich sowas vorstellt, wo dann irgendwelche Oberbonzen sitzen und dann irgendwas diskutieren. Und ja, das finde ich aber im Endeffekt, das kommt auch ganz gut mit den ganzen Verzierungen dann und so. Aber das, da hatte ich mir irgendwie ein bisschen was, ja, soll ich das rustikaler nennen? Also ein bisschen irgendwie was Einfacheres vorgestellt. So vom Gebäude her. Aber das ist jetzt eigentlich so das Einzige direkt so. Ansonsten hatte ich natürlich auch jetzt nicht so die großen Erwartungen, weil ich eben das erste Mal hierher fahre. Hat mir gesagt, fahr mal hin, guck's dir mal an. Und ja.
Sehr gut, vielen Dank. Wenn du mich jetzt interviewen müsstest, was würdest du mir als erstes für eine Frage stellen?
Wenn ich dich interviewen müsste, wie gefällt's dir hier?
Also ich finde das,
wenn ich kennen würde jetzt so und wüsste, dass du hier schon naselang herfährst und so, dann würde ich dir diese Frage stellen.
Gut, ich kann da die Standard-Politiker-Antwort geben. Mir gefällt dieses Ereignis außerordentlich gut. Ich bin fasziniert von der Vielfalt und von der Offenheit der Leute. Ich bin fasziniert davon, wie sich hier junge Leute und auch ältere Leute einbringen, wie sie sich engagieren und wie sie miteinander zwischen den Jahren in dieser Zeit, in der man eigentlich nicht aus dem Haus geht, aufeinander zugehen und an Projekten arbeiten, zusammen Werke, Dinge bauen und ähnliches.
Und zwar, weil du mich gefragt hast, was mich hier verblüfft hat. Da vorne steht was, was mich verblüfft hat. Und zwar bin ich ja eigentlich E-Techniker und kein Informatiker oder noch kein Informatiker. Und ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich hier jetzt auch so richtige E-Technik-Projekte zum Bleistift vorfinde. Aber da zum Beispiel stehen ein ganzer Haufen davon. Fand ich ganz lustig. Ich glaube, ich habe auch nicht mit gerechnet dann, weil es ist eigentlich wirklich dann, ja, elektrotechnik-spezifisch.
Ja, gelötet wird relativ viel. Ihr habt jetzt, du kommst aus Darmstadt, oder? Gut, muss ich mal vorher fragen. Ihr habt da einen Hackerspace, wird da nicht gelötet?
Nee, da wird nicht gelötet. Das ist da, ja, wie soll ich sagen, da bin ich der wohl am häufigsten schon Lötkolben in der Hand hatte. Würde ich mal so sagen, ich glaube, das kann ich guten Gewissens so ausdrücken. Da passiert, was Hardware-Projekte angeht, zurzeit eigentlich relativ wenig. Das wollen wir ein bisschen auffrischen. Ich versuche da so ein bisschen so zurzeit so die Elektrotechnik-Schiene so ein bisschen mit reinzuschneiden. Ja, was HC angeht, gelingt mir das auch ganz gut. Jo.
Okay, dann danke ich dir erstmal für dieses Interview. Das war Lars, der hat den Felix aka Mystery interviewt. Nur falls das nachher jemand zusammenschneiden muss. Und jetzt schwenken wir über zu jemandem, der offensichtlich ein bisschen tiefer involviert ist in das Ganze, denn ich habe ihn die ersten Tage überhaupt nicht gesehen. Neben mir sitzt HC.
Hallo, hier ist HC von C-Radar und ich spreche mit...
So, ja, hier ist quasi Risk-Taker von C-Radar. HC haben wir gar nicht live im Studio hier. Okay, wir haben einen Telefongast und einen quasi good old Moderator hier quasi live im Studio.
Hallo.
Und einmal habe ich quasi unseren Standard-Telefongast. Wen habe ich denn da?
Den Urs aus Würzburg. Hallo.
Ah, hallo, hallo. Den hatte ich sogar schon live im Studio. Ja, ich bin ganz stolz drauf. Mhm. Urs, einen wunderschönen guten Tag.
Ja, guten Abend.
Ich habe gehört, quasi, du hast Skew auf irgendeine Alternativveranstaltung gezerrt, die jetzt nicht der Kongress war.
Das stimmt, denn der Kongress ist ja nicht die einzige technikaffine Veranstaltung, die so zwischen Weihnachten und Neujahr stattfindet, sondern es gibt, wie immer, wenn es ein CCC-Event gibt, da gibt es so ein ungeschriebenes Gesetz, gibt es gleichzeitig auch eine Demoszene-Veranstaltung. Die überschneiden sich irgendwie immer und kollidieren und das ist ganz seltsam. Also mal dazu zu sagen, was es da geht. Es geht hier nicht irgendwie drum, Demoszene auf die Straße zu gehen, Schilder hochzuhalten, sondern das sind Leute, die den Computer dazu benutzen, Kunst zu erstellen. Und zwar insbesondere halt irgendwie kleine Programme, die bunte Sachen machen und Musik und Gedüdel und so weiter und so fort. Und damit eigentlich zu demonstrieren, was der Computer und was der Programmierer so kann. Und da gibt es dann mehrfach im Jahr Events, so ähnlich wie beim CCC, dass man sich trifft und ja, Party macht und dann irgendwelche Sachen programmiert oder fertig programmierte Sachen erzeugt. Und bei verschiedenen Sorten von Competitions dann irgendwie ja zeigt und hinterher bewertet und wer gewinnt irgendwas.
Und so. Oh, wettkampforientiert.
Genau. Ja, genau. Kunst als Wettkampf. Eine tolle Idee. Nicht. Aber... trotzdem eine lustige Sache und da war halt jetzt gleichzeitig zum Kongress The Ultimate Meeting in Karlsruhe. Und das war eine relativ ja, gemütliche Demo-Party mit so, sagen wir mal, vielleicht 200 bis 300 Leuten.
Urs, lass dich mal ganz kurz unterbrechen. Also erstmal, ja. Du hast es gerade schon wunderbar gemacht, du hast es ausgesprochen. Aber kannst du bitte auch die Abkürzung nennen, weil die kennt jeder.
Oder die Abkürzung für The Ultimate Meeting ist TUM, T-U-M. Und falls ihr dazu irgendwas wissen wollt, könnt ihr jetzt schon gucken auf tum-party.net. Da ist nämlich die Webseite dazu. Und lasst euch nicht abschrecken, wenn das aussieht wie eine Altenheim-Homepage, denn das Motto dieses Jahr war We are very old, weil es 10. Jubiläum der TUM-Party war.
Wunderbar. Hervorragende Werbung eingeschoben. Aber das ist ja quasi ein nicht kommerzieller Veranstaltungshinweis, deswegen ist das noch genehmigt. Sonst hätten wir dich jetzt runtergedreht. Skew hatte schon den Hand am Regler, aber Skew kennt sich ja aus, der weiß ja, was da gewesen ist, oder nicht?
Außerdem ist ja ein Veranstaltungshinweis im Nachhinein irgendwie sowieso sinnlos, weil es sei denn, diejenigen unter den Hörern, die eine funktionsfähige Zeitmaschine besitzen, dürfen sie jetzt einsetzen, alle anderen haben es verpasst.
Aber wenn die Leute keine Zeit haben, sich eine Zeitmaschine zu bauen, Urs, was ist mit denen?
Ja, die müssen warten
auf die
Zeitmaschine von den anderen Leuten.
Ich will auch.
Aber zurück zum eigentlichen Thema.
Genau, der Physiker möchte uns erklären, wie eine Zeitmaschine funktioniert.
Okay, eine Zeitmaschine. Ja, da braucht man schlicht und ergreifend nur eine topologische Varianz im Raumzeitkontinuum, zum Beispiel einen kosmologischen String, idealerweise einen zweidimensionalen topologischen Defekt. Ja, wo waren wir stehen geblieben?
Die TUM.
Etum, genau, ja. Also das altbekannte Problem ist, dass ständig zu jedem CCC-Event auch gleichzeitig eine Demo-Party stattfindet. Also zum Beispiel gibt es die TUM, die gleichzeitig mit dem Kongress stattfindet. Dann gibt es irgendwie an Ostern, ja, vom CCC die Easter Hack und als Konkurrenzveranstaltung die Breakpoint. Dann gibt es im Sommer irgendwann wahrscheinlich wieder die ICMP, die garantiert auch mit irgendwas kollidieren wird. Und so kommt es halt dazu, dass nie Demoszene auf CCC-Events sind und eigentlich nie CCC-Leute auf Demo-Party.
Urs, was kollidiert denn mit den MMM-CDs?
Da kollidiert, glaube ich, nichts. Das habt ihr echt gut gemacht. Damit möchte ich nochmal explizit darauf hinweisen. Kommt zu den MMM-CDs. Alle ihr Demoszene, die ihr zuhört. Oder auch nicht Demoszene.
Ja, es dürfen auch normale CCCler kommen. Also da sind wir doch sehr
offen. Ja,
ja, ja. Ja, Urs, das hört sich auf jeden Fall schon mal ganz cool an und du hast uns da jetzt schon mal ein paar grobe Konzepte dieser Demoszenen-Party erläutert.
Ja.
Das ist aber jetzt quasi den absoluten Insidern und den C-Radar-Hörern ja doch bestimmt schon total geläufig gewesen.
Das stimmt.
Was ist denn auf dieser TUM quasi Besonderes gewesen? Jetzt abgesehen vom Altenheim-Konzept.
Ja, das war eigentlich schon eine ganz besonders lustige Angelegenheit mit dem Altenheim-Konzept. Da ist das 10-jährige Bestehen dieser Party, das gefeiert wurde. Und da gab es eine Reihe von lustigen Sonder-Competitions. Zum Beispiel gab es ein Rollator-Wettrennen und ähnliche altenheimische Späße, aber auch ein Wettbewerb Make My Demo Look Old. Man musste oder sollte eine bekannte Demo, die es schon gibt, nehmen und so verfremden, dass sie aussieht, als wäre sie steinalt. Zum Beispiel haben meine Demo-Gruppe, die großartige Demo-Gruppe Mercury, schöne Grüße an Mercury, wir haben die Demo Life Force von Andromeda Software Development genommen. Wer die nicht kennt, kann da jetzt nach googeln und sie angucken, die ist nämlich toll. Und dieses Stück Software zeichnet sich dadurch aus, dass sämtliche Daten, die so zum Ablauf braucht, also die Musik, alle Texturen, Bilder und so weiter, einfach in einem Unterverzeichnis liegen. Und dann sind wir rangegangen, haben mit Bildbearbeitungssoftware die Bilder auf 16 Farben runter skaliert und auf 32x32 Pixel geklötzchend, den Soundtrack auf digital Piep-Piep-Sound runtergemischt, dann noch im Binary rumgeschrieben, sodass keine Auflösungen höher als 320x200 mehr möglich waren und schon sah das Ding aus, als wäre es 30 Jahre alt. Naja, 20 vielleicht. Das war echt lustig. Und am Ende der Party gab es dann auf dem Beamer all diese Make My Demo Look Old Entries zu sehen.
Und da ja quasi die Demos entsprechend bekannt genug waren, kannte die jeder im Originalzustand und hat die dann im entsprechenden bearbeiteten Zustand wiedererkannt und hatte was zu lachen.
Genau, und sich an den Kopf gefasst. Oder ähnliche Dinge.
Okay.
Aber das war natürlich nicht das Einzige, was da stattfand. Es gab natürlich auch ernsthafte, normale Competitions. Zum Beispiel die allseits beliebte Demo-Competition, wo es halt darum geht, irgendeine audiovisuelle Produktion abzugeben, wo die allseits bekannte und beliebte Demo-Gruppe Farbrausch mal wieder ein neues Release, also eine neue Demo geschrieben hat, namens The Cube, mit vielen bunten Shader-Dingen. Und es gab eine, wie üblich, eine Competition Low-End-Demo, sprich alte Hardware oder nicht so starke Hardware, wo eine Demo auf dem ZX Spectrum gewonnen hat, der Name mir gerade irgendwie entfallen ist, die sehr toll war und sehr bunt. Und den zweiten Platz hat gemacht eine Demo, die auf dem Telefon des gerade bei euch im Studio sitzenden Mitmoderators Gracer lief. Und zwar hat er so ein Gerät einer namhaften Telefonfirma aus Finnland, das in der unter Linux läuft und in der Lage ist, 3D-Grafik zu rendern, sodass ich da schnell was für hingehackt habe und wir den zweiten Platz in der Low-End-Kompo damit gewonnen haben.
Das hört sich doch wirklich mal toll an. Skew, kannst du uns da quasi noch ein paar Details zu nennen, oder?
Eigentlich kann ich dazu nicht so viel nennen.
Na, ich meinte quasi, welche Hardware steckt dann hinter einer 3D-Render-Engine?
Das war jetzt hier ein N900 dieses bekannten Herstellers. Das ist irgendwie ein ARM-Cortex-Prozessor und ja, keine Ahnung, ein paar Megabyte RAM drin und das, ja.
Wie groß war denn dann jetzt im Endeffekt die Demo und welche 3D-Engine habt ihr denn dafür genutzt? Ich meine, OpenGL oder DirectX wird da ja keins drauf gewesen sein.
Doch, das Lustige an diesem Telefon ist, dass tatsächlich da ein ganz normales Linux drauf läuft, wo man ganz normales OpenGL 2.0 benutzen kann und wir einfach mal eben in den 2 Stunden vor der Deadline, bevor wir den Entry abgeben mussten, noch ein paar OpenGL-Effekte runtergeschrieben haben und einen Soundtrack draufgebackt haben. Das Ganze war dann irgendwie so ein paar Kilobyte nur groß, ohne den Sound, weil ich dann aber keinen Software-Synthesizer zur Hand hatte, der auf ARM läuft, haben wir einfach den Sound als Wave-Datei dahingelegt, sodass es im Endeffekt doch alles 13 Megabyte groß geworden ist. Aber das macht nichts, denn das Telefon hat genug Speicher.
Also quasi, ich kann mir tierisch vorstellen, wie ihr gegrinst haben müsst, als ihr das herausgefunden habt. Und
ja, das besonders Lustige dabei ist, diese Low-End-Demo-Kategorie umfasst ja auch so Rechner wie den C64, den Amiga, alte Ataris, den ZX Spectrum, aber auch dieses Telefon, das mit seinem, ich glaube, 1 GHz ARM-Prozessor, 3D-Beschleunigung und zumindest grundlegender Shader-Fähigkeit irgendwie doch ein bisschen in einer anderen Liga spielt.
Ich muss aber sagen, die Tatsache, dass ihr eine, einen Demopreis gewonnen habt mit einem Mobiltelefon, was quasi jeder Hansel in der Tasche stecken haben könnte, hört sich auf jeden Fall wirklich, wirklich gut an. Also ich bin definitiv begeistert und ich habe die Vermutung, ihr macht jetzt jede Menge andere Leute, die Spaß am Gerät haben, neugierig auf Demo-Veranstaltungen.
Ja, wenn ihr also ein tolles Telefon habt und das auch programmieren könnt, programmiert irgendwas Buntes dafür. Es muss nur bunt sein und düdeln, kommt zu einer Demo-Party und gewinnt tolle Preise oder habt viel Spaß oder wie auch immer.
Spaß am Gerät quasi dann auch noch in Kombination mit Spaß in Personenkreisen.
Sozusagen.
Ich bin begeistert. Urs, quasi an dich noch ein dickes Danke für den quasi schon normalen Telefongast.
Ja.
Ich habe mich sehr darüber gefreut, durch meine außergewöhnliche Anwesenheit mal dich zum Anrufen gelockt zu haben. Oder besser gesagt, ich danke Skew dafür, dass er mir den Gefallen getan hat.
Ja, dann könnt ihr im Studio ja, wenn ihr gleich wieder irgendwann Musik spielt, euch die Demo auf das Telefon anschauen.
wenn er es draufgelassen hat, weil es hat ja Platz verschwendet. Es waren ja immerhin 13 Megabyte.
Also bei dem Telefon, was 32 GB im Speicher hat, geht es gerade so.
Oh, das hört sich gut an. Gut, dann werden wir uns die gleich mal angucken und vielleicht spielen wir ein paar von den Samples. Skew winkt gerade mit den Händen.
Also Samples kann ich gerade keine einspielen, es tut mir leid. Aber hier liegt noch eine Platte auf.
Oh, eine Platte. Oh, Urs, was sagst du? Willst du auch die Platte hören?
Ich glaube, ich will die Platte hören. Wenn Squelcher eine Platte aussucht, kann das eigentlich nur gut gehen.
Ja, dann Feuer-Skew. Hau mal richtig drauf.
Okay, ich probier's.
Ja, aber das wird jetzt quasi Heavy Platten-Rotation. Hört ihr's knistern? Oh, ist das nicht klasse? Das knistert. In echt? We'll be right back.
hier ist HC von Cera da und ich spreche mit Buck Blue. Buck Blue, du bist Erzengel auf dem 26C3. Was macht man denn so als Erzengel?
Ganz, ganz viele. Man macht mal klar, dass die Engel ihre Arbeit machen können.
Okay, wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
Man versorgt, dass es da Essen gibt, dass es da Trinken gibt, dass es da Platz gibt, gemütlich hinzusetzen, dass es ein Engelsystem gibt, dass es Jobs gibt zum Beispiel und unterstützt die Engel dabei.
Wie viele Engel gibt es denn dieses Jahr?
Das muss ich mal nachgucken. Aufs Moment glaube ich ungefähr 350.
350? Und wie viel sind da so pro Zeitpunkt im Einsatz?
Gleichzeitig bis zu 30 ungefähr.
Okay. Werden die irgendwie gleichmäßig eingeteilt oder gibt es da welche, die sehr viel machen, welche, die sehr wenig machen?
Es gibt immer Leute, die sehr viel machen, weil es gibt eine Person, die hat seinen Laptop einfach bei die Garderobe hingestellt und hat einen gemütlichen Sitzplatz statt einen Stehplatz im Heckcenter. So, deswegen hat er dann sehr viele Stunden gemacht, aber es sind nur wenige. Die meisten machen doch ganz normal ein paar Stunden pro Tag und das reicht auch alles.
Und du hast im Prinzip gar nichts zu tun, bis dann irgendein Problem auftritt?
Na doch, habe ich immer was zu tun. Man muss mal sicher machen, dass die Engel ein T-Shirt bekommen, ein tolles T-Shirt. Und ja, auch man muss mal sorgen, dass da keine Probleme kommen, weil Probleme lösen, dann ist man eigentlich zu spät.
Okay, und wie vermeidet man das? Also gibt es da irgendwelche Schulungen für die Engel, die du durchführst?
Ja, eigentlich nicht. Die Engel schulen ihr selbst. Das geht viel einfacher als, wir machen nicht eine große Einführung. Die meisten Engel bekommen eine kurze Einführung über die Geräte, womit die arbeiten müssen. Das ist. Und jetzt habe ich mal Telefon.
Was gibt es denn so für Aufgaben für Engel? Und kann da jeder alles machen, oder?
Jeder kann alles machen, wann er will. Es gibt Aufgaben, zum Beispiel Eingangsengel, so bei der Kasse, die Eingangskontrolle, Infodesk. Es gibt Videomixer, es gibt Engel, die sich bemühen mit Audio, dass die gut anhört auf die Streams. Es gibt Heraldengel, es gibt so ganz viele verschiedene Sorte Engel, das ist eine ganz große Liste.
Okay.
Es gibt natürlich auch mal die ganz wichtigen Leute vom CERT zum Beispiel, und das kann nicht jeder machen, dafür braucht man eine richtige Ausbildung, weil Feuerwehrtraining geht nicht aufs Kongress zu geben.
Als Security-Engel darf da eigentlich jeder arbeiten oder achtet ihr da auf eine bestimmte körperliche Grundkonditionierung, sage ich mal?
Nee, weil als Security-Engel macht man gar keine körperliche Arbeit. Wann da was körperliche Arbeit passieren muss, haben wir davor eine Person und die ist politisch ganz, ganz gut. So, wir versuchen, die Probleme zu vermeiden. So, jeder kann das machen. Wir haben auch mal als Eingangsengel eine ganz kleine Mädel gestehen hatte und das funktioniert wunderbar gut, weil jeder Besucher ist doch ganz lieb.
Ah ja, also als ich gerade gefragt habe, wo finde ich denn Buck Blue, wurde mir gesagt, geh doch einfach mal in einen überfüllten Saal und werd ein bisschen handgreiflich, dann kommt der schon gleich. Ist sowas schon mal passiert?
Auf diesem Kongress nein, nee. Nee, und vielleicht würde ich dann heute nicht kommen, aber wird Runkhase vorbeikommen.
Ah, okay. Und das ist dann noch schlimmer, oder?
Nee, ich denke, dass das mehr oder weniger schlimmer ist. Aber wie gesagt, wir versuchen das zu vermeiden und ich will nicht die Leute die Eindruck geben, sowas zu machen, dass wir mal vorbeikommen müssen, weil das ist nicht toll. Das ist für alle Seiten nicht toll, das ist für die Besucher nicht toll, wenn ihnen was passiert in einem übervollen Saal und die Saal leer geräumt werden muss oder sowas. Es ist für keiner toll. So, wir würden das einfach vermeiden. So, mach es bitte nicht.
Ja, ich habe dich ja schon gefunden, das muss ich jetzt nicht mehr machen. Du bist ja neben Engelkoordinator auch noch Head of Security, stimmt das?
Nee, das stimmt nicht. Dieses Jahr ist Runkhase das wieder. Wir verteilen das mal so ein bisschen unter uns andere. Aber ich bin ein von den Erzengeln. Es gibt noch viel mehr Erzengel, die mehr oder weniger einen bestimmten Job haben oder ein allgemeines wie ich.
Okay, Hast du schon mal diesen Kongress irgendwas Unschönes erlebt, so Richtung Handgreiflichkeit, irgendwas?
Ja, Nick Farr hat mir heute Morgen mal gefragt, ihm zu schlagen, dass er mal sehen könnte, fühlen könnte, ob er noch besoffen war. Aber das ist dann auch alles, was passiert ist.
Okay, also ein sehr friedlicher Kongress dieses Jahr. Wie sah das die letzten Jahre aus? Ähnlich oder?
Eigentlich ganz alles friedlich. Das Schlechtste, was mal passiert war, war jemand, die böse gewesen war. So, nur mit Worten. Das
klingt auch sehr gut. Ja, dann vielen Dank für die Infos und weiter so.
Ja, danke schön und viel Glück noch aufs Kongress. Mach's gut.
Da sind wir wieder im Studio und wir lauschen immer noch ganz begeistert dem Kaltbrenner. So, ich habe jetzt hier quasi nochmal die Studiogäste hier. Die wollen natürlich auch ein bisschen Announcement machen für die Zukunft, was sie denn so alles noch geplant haben. Ich bin mal gespannt zu hören, was in Mannheim in Zukunft abgehen wird. War doch Mannheim, oder?
Richtig, genau. Wir haben nächste Woche Mittwoch haben wir noch eine kleine Veranstaltung. Da kann ich jeden von euch herzlich einladen. Und zwar im Informatik-Kollegium am 13. Januar findet von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr ein Vortrag für uns statt. Der dreht sich halt so allgemein über das Hacken und was sind Hacker und wozu braucht man Hacker. Da kann ich also nur jeden ganz herzlich einladen, dem Ganzen beizuwohnen. Das Ganze findet im zweiten Stockwerk statt, im Saal 206.
In der Hochschule in Mannheim.
Ganz genau.
Das war eine willkommene Ergänzung.
Ja, zum Weiteren machen wir wieder in Mannheim ganz aktiv ein Projekt, das nennt sich Chaos macht Schule. Dazu wurden schon diverse Announcements gemacht. Das heißt, wir gehen in 5., 6., 7. Klassen und erzählen halt den Kiddies was über Datenschutz und über Persönlichkeit im Internet und ja, alles Mögliche, was halt mit ihren Daten passieren kann.
Schulung in Medienkompetenz.
Ganz genau, da bilden wir auch in Mannheim Medienscouts aus. Das heißt, wir probieren auch da die Schüler selbst so kompetent zu machen, dass sie praktisch ihr Wissen an die nächste Generation weitergeben können.
Das hört sich hervorragend an, weil aktuell ist sowas ja noch nicht in normalem Unterricht geläufig, weil ja selbst die Lehrer das eigentlich noch nicht wirklich wissen.
Ganz genau, also auch die vereinzelt sind die Lehrer auf uns zugekommen und haben gesagt, ja, wir haben da Defizite und die können das halt einfach in ihrem normalen Informatikunterricht einfach nicht abhalten. Und da wurden wir halt aktiv darauf angesprochen, ob wir da ein bisschen was machen können. Und wir machen das jetzt seit 3 Jahren mit sehr, sehr großem Erfolg und die Anfragen der Schule wird immer größer statt kleiner. Das heißt, man merkt also massiv, dass da Bedarf in der Richtung da ist.
Ja, und ich würde dann noch auf unsere Wiki-Seite www.ctc-mannheim.de verweisen. Da gibt es auch eine entsprechende Rubrik zu Chaos macht Schule für eventuelle Nachahmer und auch Kontaktinformationen zu uns.
Auf jeden Fall hört sich das hervorragend an, weil quasi, wenn man da allein schon irgendwelche eigenartigen Ideen hört, sowas wie, ja, Lehrer dürfen doch nicht in StudiVZ, das ist ja verboten. Aha. Und wer kontrolliert das? Also, SchülerVZ?
SchülerVZ ja. Hat offiziell eine Altersbegrenzung, die mehr oder minder kreativ kontrolliert wird.
Hust, hust. Wie jede andere Altersbegrenzung, die auch kreativ kontrolliert wird. Wir wollen da ja jetzt keine Beispiele nennen. Gut, was gibt's denn in Mannheim noch so?
Ich glaube, wir haben ja vom Kongress ein schönes Ereignis zu feiern, eigentlich, was Mannheim betrifft.
Ja, genau. Wir sind also jetzt seit dem 26.30. sind wir auch ERFA, genauso wie Darmstadt, also auch offizielles Organ des CCCs. Das heißt, in unsere chaotischen Strukturen kommt noch mehr Chaos rein und wir freuen uns alle sehr, sehr drüber, dass wir jetzt auch da zur Öffentlichkeit als ERFA auftreten können.
Ihr seid ja auch gelobt worden über eure Aktion, was ihr im letzten Jahr gemacht habt. Das ist ja auch in der Presse wirksam irgendwie hier im Rhein-Main-Gebiet sehr announced worden.
Du meinst dieser WLAN-Reichweitentest?
Genau.
Genau, der war auch, aus der Richtung kommen wir eigentlich. Also die Mannheimer Chaos-Truppe, sagen wir mal so, hat sich ja ganz, ganz in frühen Jahren aus einer Wardriving-Gruppe gebildet. Und wir sind halt da noch im Bereich WLAN noch immer sehr, sehr aktiv. Wir wollen dieses Jahr nochmal den Test wiederholen und dann mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja dieses Jahr noch ein Stückchen weiter.
Ich habe jetzt die Meldung zufälligerweise nicht mitgekriegt. Welche Strecke habt ihr denn da überwunden?
Also wir haben momentan 48 Kilometer überwunden und zwar vom Hambacher Schloss in Neustadt nach Weinheim zur Wachenburg und über die ganze Rheinebene drüber und ja, haben damit 2 Richtfunkantennen praktisch dann eine Richtfunkstrecke aufgebaut per WLAN.
Wie habt ihr das gemessen? Ihr habt einen Ping und einen Pong bekommen oder habt ihr da schon?
Also wir haben ganz klar mit diversen WLAN-Tools erstmal die Signalstärke gemessen, dann halt geguckt, dass wir die Signalstärke so gut wie einander aufeinander ausrichten können. In 48 Kilometern ist es natürlich mit Sichtverbindung äußerst schlecht. Das heißt, da muss man schon sehr, sehr feinfühlig die Antenne drehen, weil man muss bedenken, 1 Millimeter bei uns auf der Seite verstellt sind auf der Gegenseite gleich um mehrere Meter. Dementsprechend ist das Ganze nicht ganz so einfach. Ja, man muss ein bisschen Glück haben, ein bisschen Abenteuerlust und wenn man dann erstmal eine Verbindung hat, kann man natürlich dann auch aktiv darüber Daten senden.
Musstet ihr da mit Amateurfunkern zusammenarbeiten oder war das einfach nur WLAN, einfach mit normalem Equipment ohne zu großer Sendeleistung?
Genau, also wir bewegen uns da in den gesetzlichen Rahmen, also 20 Dezibel Verstärkung und 100 Milliwatt maximale Sendeleistung, die wir auch mit unseren Gerätschaften halt dann einhalten. Wir wollen halt, unser Ziel ist es halt mit normaler Hardware, die so weit ans Limit zu pushen, wie es halt nur geht.
Frage ist natürlich auch, Wetterlage ist ein Punkt, weil Wasserdampf in der Luft müsste ja die Strecke erheblich einschränken.
Das ist korrekt. Also Wasserdampf macht eine sehr, sehr hohe Dämpfung. Und natürlich für den Fun-Faktor macht solche Feldversuche natürlich im Sommer am meisten Spaß, wenn man halt in T-Shirt und kurzen Hosen halt auf irgendwelchen Gebäuden rumkraxeln kann, um halt die Antennen auszurichten.
Und Wind. Wind ist bestimmt auch so ein Faktor.
Ja, der Wind ist ein Problem auf einer Seite zumindest. Wir nutzen auf einer Seite eine Grid-Antenne, also praktisch eine Gitterrichtfunkantenne. Da ist ja die Windlast nicht so das Problem. Auf der Gegenseite haben wir praktisch eine Parabolspiegel, also so eine normale Satzschüssel mit einem speziellen WLAN-Modul drin. Und da ist natürlich ein Problem, wenn der Wind gegen die Schüssel drückt, dann wird natürlich die Schüssel auch verstellt.
Was gibt es noch für Sachen, die passieren können? Wir haben, glaube ich, ein Atomkraftwerk irgendwo da in der Nähe, Biblis.
Ja, also da sollte eigentlich nichts passieren. Biblis ist von uns aus gesehen zu weit weg. Und weit weg. Wir sind vor allem, schießen wir über die Rheinebene drüber hinweg. Das heißt, alle Dörfer, alle Städte ist ja praktisch dann in der Rheinebene. Wir sehen auch nur kurz die Spitze vom Mannheimer Fernsehturm.
Wie sieht denn eigentlich die Dokumentation des ganzen Projektes aus? Kann man sich da irgendwo im Netz Fotos angucken? Weil es hört sich ja schon relativ cool an, wenn so ein paar normalerweise computertüftelnde Nerds auf einmal mit T-Shirt und kurzer Hose im Freien unterwegs sind und Antennen durch die Gegend bammeln.
Ja, das ist also wirklich ein ganz cooler Volkssport bei uns. Die meisten kriegen auch ein bisschen Farbe sogar bei der ganzen Aktion. Sprich, weil man muss ja auch im Vorfeld ein bisschen die Lokation sich angucken und da verschiedene... Ja, Sachen halt abchecken, ob man da wirklich Sichtverbindung hat. Oftmals ist es so, wenn man ein Jahr vorher die Lokation besichtigt hat und kommt ein Jahr später, sind auf einmal irgendwelche Bäume dort gewachsen oder irgendwelche Büsche, um halt nicht mehr hinzukommen.
Erschreckend,
ja. Aber es ist halt, wir erzielen da schon immer ganz gute Aufmerksamkeit, wenn wir da mit Equipment halt irgendwelche Burgen hochkraxeln. Die Leute gucken uns dann immer sehr verwundert an, aber haben dann doch meistens großes Verständnis und großes Interesse bei den Leuten geweckt, wenn wir das Ganze gemacht haben. Hier ist eine Frage aus dem IRC-Chat, die fragen, bei welcher Frequenz wir das gemacht haben. Ja, das war bei 2,4 GHz.
Respekt, weil 5 wäre ja eigentlich dafür etwas geeigneter.
Da gebe ich dir recht, ganz klar, aber wir haben momentan nur 2,4 GHz Equipment und dementsprechend machen wir das mit 2,4 GHz.
Jetzt seid ihr ja ERFA-Kreis, jetzt könnt ihr ja in das Chaos einsteigen und könnt einen Projektantrag stellen, dafür gibt es ja diesen ERFA-Kreis.
Korrekt, wir wollen auch das jetzt demnächst mal beantragen, dass wir also im Bereich Funk mehr machen wollen. Ganz klar, auf dem 26C3 war ja von Konstanze auch der Aufruf, wieder im Bereich WLAN mehr zu machen. Wir werden das Ganze wieder mit häufigen Wardrives machen und wieder mal gucken, wie momentan die Situation aussieht und zudem auch kleinen Reichweitentest und gegebenenfalls auch mal etwas mit GSM herumspielen.
Da ist noch eine zweite Frage gewesen im Channel gerade. Die Frage lautet, warum die Cupcakes aus der Mikrowelle für Gäste gesperrt ist.
Oh, das kann nur ein Bug sein. Danke für den Hinweis. Wir können die Seite natürlich wieder öffentlich freischalten. Wir nutzen bei uns im Wiki so ein MediaWiki-Schutzprogramm. Das heißt, wir haben verschiedene Seiten, die sind öffentlich zugänglich und verschiedene Seiten, die zum Beispiel sich noch in der Bearbeitung befinden oder Projekte, die noch nicht abgeschlossen sind, die werden praktisch darüber geschützt, dass halt nur die Beteiligten dran arbeiten können.
Die Cupcakes, das waren das, was ihr letztes Jahr, nee, vor 2 Jahren schon auf den MRM-CDs gemacht habt. Backmischung, Mikrowelle und leckere Kekse.
Genau, richtig. Also sagen wir mal so, Backen für Nerds. Im Prinzip kann man sich da mit wenigen Handgriffen und in einer einfachen Dosierung eine Backmischung vorbereiten. Das Ganze gibt man dann in die Mikrowelle, in eine verranzte Kaffeetasse noch rein und dann gibt man Gas und dann hat man anschließend aus dieser verransten Kaffeetasse leckere Cupcakes.
Okay, das wäre jetzt mal ein Aufruf. Wir haben noch von den letzten MRM-CD, glaube ich, 100 Tassen übrig. Wer eine MRM-CD-Tasse zurück zum Thema haben möchte, kann sich bei mir melden. Günstig abzugeben.
Korrekt, ja. Und die MRM-CD-Tassen eignen sich hervorragend dafür.
Ja, da sind wir natürlich auch sehr begeistert und wir würden uns freuen, wenn wir da auch entsprechendes Feedback bekommen. Und ich denke, wir spielen nochmal einen Song und dann starten wir die Verabschiedungsrunde, weil unsere Sendezeit beendet sich leider so langsam, aber sicher.
Ich glaube, wir haben noch einen Beitrag, den wir senden können vom 26C3. Dann haben wir so gut wie alles geschafft heute. Dann haben wir noch Zeit zum Verabschieden, ja.
Oh gut, dann HC, was gab's denn auf dem Kongress?
Hallo, hier ist HC von C-Radar und neben mir sitzen zwei Türsteher, der Lars und der
Philipp.
Und hier sitzt das Opfer Lexi. Du wurdest von den beiden schon mal rausgeschmissen?
Ja, ständig, jeden Tag.
Okay, Lars, wie läuft das so ab? Die Leute kommen zu den Vorträgen, dann ist der Saal voll und der Rest der Leute hat das Nachsehen?
Ja, ja, insbesondere die Leute, die irgendwie so, du weißt schon, so seltsam aussehen. Das ist, also das stößt dann einfach nur ab und da reißt man die Türen zu und hält sie von innen mit diesem Stock. Wir haben da so einen extra speziellen Stock für. Den hängt man quer durch die Türgriffe, damit niemand mehr reinkommt.
Von innen, also ihr zeigt euch nicht den Leuten, die ihr am den Saal betreten hindert, sondern ihr versteckt euch, oder?
Ja, das große Problem ist einfach, dieses Jahr, wir platzen mal wieder aus allen Nähten, 3200 Besucher haben wir, glaube ich, mittlerweile. Und wenn alle zusammen zum Beispiel zum Hacker Jeopardy-Vortrag oben in den Saal einströmen, das passt einfach nicht rein.
Wie geht ihr denn da so vor? Oder was ist die typische Situation? Die Türen sind verschlossen, ihr steht außen davor und was passiert dann im Regelfall?
Naja, das ist halt so, wenn man da so als Schutzengel für so einen Saal eingeteilt wird, dann gibt es vorher eine längliche Einweisung. Man kriegt seinen Schlagstock ausgeteilt, man kriegt seinen Taser ausgeteilt, man kriegt den Wert des allgemeinen Nerdlebens eingeimpft und dann wird man halt an seine Tür gestellt und hat ein bestimmtes Kontingent an Leuten, die man reinlassen soll. Gleichzeitig hat man natürlich eine ganze Menge von Freunden hier auf dem Kongress und hält denen entsprechend Sitze frei. Das heißt, man hat mit seinem Schlagstock relativ viel zu tun. Nur dann, wenn es halt ein bisschen kritisch wird, muss man zum Taser greifen. Und im Endeffekt, wenn der Saal dann voll ist, macht man eben diese beschriebene Prozedur, Tür zu, Stock von innen vor. Und erst wenn es ganz schlimm wird, hängt man das Drehstromkabel an die Türklinke.
Philipp, was war denn bisher dein krassester Fall?
Also ich muss ehrlich sagen, dieses Jahr geht's. Also im Vergleich zu den letzten Jahren, wo wirklich teilweise Randale geschoben wurde und der Taser dann auch mal zum Einsatz kam, den Lars gerade angesprochen hat, ging's dieses Jahr wirklich. Also wir haben oben im Saal 1 einen halben Hackerspace ausgeräumt, wo Leute schon anfingen, eigene Infrastruktur mit Gaffertape auf dem Boden festzutapen. Die hatten schon eigene Switche unter Verteilung und die hatten etwa so circa 20, 30 Notebooks an irgendwelchen Stromverteilungen sich selber gebastelt und dann dran gehangen.
Randale? Also das heißt, die Leute treten da wirklich vor dem Saal auf und machen Stress? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, was stellst du dir denn vor? Also ich meine, bei sowas wie Hacker Jeopardy, das einfach jeder sehen will, bei einem Saal, der etwa 1000 Personen fasst, da steht man natürlich davor und fragt sich, Moment mal, wenn da 1000 Personen drin sind, dann machen 1000 Erster ja eigentlich auch keinen Unterschied.
Okay, und ihr erklärt denen dann den Unterschied zwischen einem Korn und einem Haufen oder sagt ihr einfach...
Nee, hier nicht. Das ist eigentlich ganz einfach.
Und die Leute akzeptieren das, mehr oder weniger?
Wie schon gesagt, dieses Jahr, ja, die letzten Jahre war es schon schlimmer, da wurde das teilweise handgreiflich.
Okay, also die Leute scheinen sich ja dran zu gewöhnen. Lars, wie lang hält denn so eine Batterie von so einem Taser?
Na, die hält schon eigentlich so einen Vortrag durch. Man muss dazu sagen, dass dieses ewige Keine-Gewalt-Gebrülle den Vortrag natürlich schon mächtig stört. Und da muss man dann natürlich auch entsprechend eintreten, weil sonst die Veranstaltung einfach nicht ihren Ablauf nehmen kann. Aber die Leute akzeptieren das auch mit einem gewissen Stoismus, zumindest nach einer Zeit, hören sie dann auch auf zu schreien. Und man muss halt auch sagen, dass die Leute, die dann dieses Jahr wiedergekommen sind, auch eigentlich keine wirklichen Nebenwirkungen haben. Man sieht, dass das Auge zuckt tatsächlich nur noch ganz, ganz selten, wenn er wirklich aufgeregt ist. Insofern ist das natürlich dann relativ problematisch. Aber man muss natürlich schon eine deutliche Grenze ziehen. Ansonsten wird das Volk da eindeutig zu aufmüpfig.
Ah ja, das ist sehr interessant. Was war denn die bisher interessanteste Social Engineering-Attacke?
Der Honkhase hat mir gesagt, ich darf dieses Kabel hier hinlegen.
Okay, das kann ich mir vorstellen. Das ist nicht einfach zu erkennen, dass das Social Engineering ist. Woran hast du es denn erkannt?
Honkhase stand 3 Meter weiter.
Okay, und was macht man dann in so einem Fall? Wenn der Honkhase nicht gerade 3 Meter nebendran drohend zu einem herguckt?
Na, dieses Schema ist ja gewissermaßen die vorgegaukelte Autorität. Jemand bildet sich ein oder tatsächlich versucht in irgendeiner Weise Autorität vorzuspiegeln. Und dem muss man natürlich als wahre Autorität einen Riegel vorschieben. Das heißt, es gibt dann natürlich in diesem Fall eigentlich tatsächlich nur noch den Taser, wenn man nicht zu drastischeren Maßnahmen greifen kann.
Okay. Und drastischere Maßnahmen wären dann quasi, dass man zeigt, dass man die wahre Autorität hat.
Drastische Maßnahmen in dem Fall wären Umerziehungsmaßnahmen. Sprich, man nimmt sich den Probanden und Füße im etwa 10-Grad-Winkel über dem Kopf, Handtuch über dem Kopf und Mate.
Ja, und wichtig ist natürlich irgendwie, dass man dem Probanden vorher irgendwie die Augen öffnet und ihm den RTL-Fernseher direkt vor die Augen stellt. Erst das schafft im Prinzip eine gewisse Systemkonformität im tiefen Stammhirn.
Ich habe gehört, da gab es vorhin einen Vortrag, wo die Türsteher sehr viel Spaß hatten, weil wohl sehr viele Leute rein wollten, obwohl der in Saal 3 oder so stattfand, diese Home-Wreckery-Talk. Kannst du da was zu sagen?
Ich finde es falsch, in diesem Fall von Spaß zu reden. Natürlich erfüllt einen eine gewisse Befriedigung, wenn man seine Arbeit gut tut, aber im Angesicht dieser massiven, einem aufgezwungenen Gewalt von Spaß zu sprechen, das ist meiner Meinung nach ein bisschen zynisch.
Das meinte ich jetzt auch gar nicht. Also ich bin ja absolut nicht zynisch, das will ich hier gleich mal hinzufügen. Ich frage auch nie irgendwas ironisch gemeint ist oder so, ich bin total ernst. Ich meinte jetzt eher, warum wollten denn so viele Leute in den Vortrag? War das Thema jetzt so interessant, dass man sich irgendwie ein paar LEDs auf den Rücken klebt, oder?
Ich befürchte, dass ich an dieser Stelle nicht ohne die politische Korrektheit zu verlassen Spekulationen darüber loswerden kann. Insofern möchte ich mich da an dieser Stelle gerne enthalten. Aber es gibt gewisse Stoffe, die in vermehrtem Maße im Körper der anwesenden Teilnehmer hier auf dieser Konferenz zirkulieren, und ich denke, das hängt irgendwie mit diesen Stoffen zusammen.
Ah ja, Philipp, siehst du das genauso?
Ja, das Problem ist einfach, man muss das betriebswirtschaftlich sehen. Die Taser-Nachfüllpacks gibt es erst ab dem Tausender-Pack zu einem akzeptablen Kurs, und sie halten sich nur ein Jahr, sprich, sie müssen benutzt werden.
Ah ja. Joa, dann danke ich euch, dass ihr so schön an den Türen steht und dafür sorgt, dass die Leute, die im Vortrag sitzen, nicht irgendwie an klaustrophobischen Attacken leiden. Und ja, weiter so.
Sehr wohl.
Ach, ja, ich möchte hiermit auch den türstehenden Engeln auf dem Kongress danken, dass es zu keinen Todesfällen kam, weil die Jungs sind wichtig, und jeder, der sie angemotzt hat und gesagt hat, hey, lass mich doch mal rein, ich bin doch ein ganz toller, dem quasi möchte ich mal ganz kräftig gegen den Kopf hauen und mal fragen, ob er denn weiß, was er da tut. Und wir müssen auch wissen, was wir tun, weil wir begeben uns dem Ende unserer Sendezeit hin, und deswegen möchte ich mich bei unseren Studiogästen ganz herzlich bedanken. Es war ein Heidenspaß, mit euch gemeinsam Sendung zu machen. Ich möchte mich bei den anrufenden Gästen bedanken. Es war auch richtig, richtig cool. Und bei denen, die uns erlaubt haben, mit denen ein Interview auf dem Kongress zu machen. Hört euch das an, was wir hier geleistet haben, und macht das nächste Mal wieder mit. Das ist echt lustig.
Wer Spaß an solchen Events hat, es sei darauf hingewiesen, dass ja demnächst das Easter Hack ansteht, also das nächste große Event. Das Easter Hack 2010 ist diesmal in München. Wie ihr alle wisst, ist ja das Easter Hack immer im Turnuswechsel mit Hamburg. Diesmal also vom 2. bis 5. April 2010 in München. Kurz danach im Mai ist die SIGINT. Und ja, die anderen Veranstaltungen finden auch wieder statt. GPN, Gulasch Programmiernacht, Meteor Mai Chaos Days und so weiter. Ja, ich sage jetzt auch mal Tschüss. Am Mikrofon heute war der Goffer.
Und der Risk-Taker.
Hackbeat.
PC-Opfer.
Und Squelcher.
Und natürlich viele, viele, viele Angerufene. Die Namen können wir nicht wiederholen. Aber nochmal dickes Danke für eure Mitarbeit. Und wir hoffen, dass wir quasi in Zukunft noch mal ein bisschen angerufen werden. Und ihr kennt ja alle unsere Telefonnummer. Ich werde sie aber trotzdem noch mal wiederholen. Es ist die 06151
87
00
100.
Okay, das müssen wir noch mal üben. Aber ich denke mal, bis zur nächsten Sendung haben wir das bestimmt geschafft. Und dann kriegen wir das total flüssig und total problemfrei auf die Reihe. Wünschen euch noch einen schönen Abend und bis demnächst.
Mann, jetzt ist sie im besten.